SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich. Guten Morgen. Die Asylbewerberzahlen sinken. 45% weniger waren es im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, sagt das Innenministerium. Auch wenn dessen Chef Alexander Dobrindt nur in den letzten beiden der genannten 6 Monate im Amt war bzw. ist, wertet er das als Erfolg, seiner Anordnung an den Grenzen strenger zu kontrollieren. Eine eindeutige Folge dieser Kontrollen ist allerdings, dass seit gestern auch Polen an der Grenze zu Deutschland kontrolliert. Und das führt, so SWR-Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth, dazu, dass der CSU-Innenminister ab jetzt vor einer diplomatischen Aufgabe steht.
Erst nachdem Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU die intensiveren Kontrollen angeordnet hatte, informierte er die Nachbarregierungen. Das entspricht nicht den Verabredungen im Koalitionsvertrag. Auch beim Regierungspartner SPD hat das schon für Verstimmungen gesorgt. Der Polenbeauftragte der Bundesregierung, der CDU-Politiker Knut Abraham, sorgt sich um das Verhältnis zwischen den beiden Ländern. Er fordert, dass die Grenzkontrollen baldmöglichst enden. Der Zustand, wie er jetzt ist, kann auf Dauer keine Lösung sein, sagt Abraham im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Und verweist auf die schwierige Lage für Pendler. Und kein Migrant weniger komme in den Schengen-Raum, wenn an Oder und Neiße kontrolliert werde, meint Abraham. Er stellt sich damit gegen die Linie von Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz, der die Grenzkontrollen mit dem Kampf gegen illegale Migration begründet.
Nach der Flutkatastrophe mit mehr als 70 Toten im US-Bundesstaat Texas werden dort immer noch 51 Menschen vermisst. Darunter sind 10 Kinder, die in einem Jugendcamp in der Region waren. 2 Mädchen wurden nach 24 Stunden aus einer Baumkrone gerettet. Und es wird darüber diskutiert, warum es überhaupt so viele Opfer gibt. Nina Barth berichtet aus Washington.
US-Präsident Donald Trump sprach von einer unvorstellbaren Tragödie und unterschrieb eine Katastrophenfallerklärung, mit der Bundeshilfen für Texas freigegeben werden. Während die Such- und Rettungsaktionen weitergehen, hat die Diskussion darüber begonnen, wie es überhaupt zu so vielen Opfern kommen konnte. Warum wurden die Kinder im Sommercamp und andere Menschen, Anwohner am Fluss, überrascht? Offizielle haben erklärt, der Nationale Wetterdienst habe diese Regenmenge nicht vorhergesagt. 3 Stunden vor der Sturzflut gab es aber offenbar eine Warnung der höchsten Kategorie. Warum also keine Evakuierungsanweisung? Der Stadtverwalter von Kerrville in der am stärksten betroffenen Region erklärte, das sei eine gute Frage. Jetzt gehe es aber erst einmal darum, sich auf die Such- und Rettungsaktion zu konzentrieren.
Ich lasse TikTok abschalten. Damit droht US-Präsident Trump immer wieder. Und jetzt scheint es so, als reagiere der chinesische Online-Dienst darauf. TikTok werde seine bisherige App in den USA abschalten und dort im September mit einer neuen App an den Start gehen. Das berichtet zumindest die Website The Information. Damit würde TikTok sein US-Geschäft abspalten. Steffi Linkscheid aus der SWR-Nachrichtenredaktion mit den Details.
Laut dem Medienbericht wird die neue App gerade vorbereitet. Die Website beruft sich auf Insider. Die bisherige TikTok-App soll dann innerhalb von einem halben Jahr aus den US-Stores verschwinden. User müssen die neue App herunterladen, um TikTok weiter nutzen zu können. US-Präsident Trump fordert, dass der TikTok-Mutterkonzern ByteDance sein US-Geschäft verkauft. Die Frist dafür hatte er seit seinem Amtsantritt 3-mal verlängert. Hintergrund der Forderung ist der Verdacht, dass China über die App Daten von TikTok-Usern und Userinnen in den USA ausspähen könnte.
Lieber Staat, bitte hilf uns doch dabei, Auszubildende zu unterstützen, die mit der Ausbildung einfach überfordert sind. Das wünscht sich die Mehrheit der Betriebe in Deutschland. So steht es zumindest in einer Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung, kurz KOFA. Klaus Regineck berichtet.
Das KOFA hatte für die Untersuchung 820 Personalverantwortliche dazu befragt, wie sich eine gute Ausbildungsqualität sicherstellen lässt, berichtet die Rheinische Post. In mehr als 2/3 der Unternehmen fördern die Ausbilder schon jetzt gezielt leistungsschwache Jugendliche. Etwas mehr als die Hälfte der Betriebe wünscht sich dabei aber mehr Unterstützung. Hintergrund sei, dass die Unternehmen auch immer mehr leistungsschwächere Jugendliche einstellen. Aktuelle Studien zeigten, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler große Probleme zum Beispiel beim Lesen und Schreiben haben.
Nicht nur Azubis brauchen Unterstützung beim Start ins Berufsleben, sondern auch Studentinnen und Studenten. Ein Mittel dafür sind Studienkredite. Von denen sind allerdings in den vergangenen 10 Jahren immer weniger vergeben worden. Das meldet das Zentrum für Hochschulentwicklung CHE. Patricia Wern mit den Details.
2024 wurden nur noch knapp 13.000 neue Verträge für Studienkredite abgeschlossen. Vor 10 Jahren waren es noch fast 60.000. Besonders stark zurückgegangen sind die Zahlen bei der staatlichen Förderbank KfW. Die Verträge seien wegen der hohen Zinssätze unattraktiv geworden, sagt das CHE. Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass sie sich für faire Kreditbedingungen und ein Angebot mit Zinsbindung einsetzen will. Genaue Umsetzungspläne sind dazu aber bisher nicht bekannt. Das Zentrum für Hochschulentwicklung kritisiert, dass die aktuelle Entwicklung vielen jungen Menschen das Studium erschweren würde.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Wechselhaft und windig, immer wieder Schauer, örtlich kurze Gewitter und sehr wenig Sonne. Es bleibt kühl. Höchstwerte 22 Grad an der Weinstraße und gerade mal 15 Grad im Hochschwarzwald.
SWR aktuell. Hintergrund.
In einer Zeit von Kriegen, Krisen und Klimawandel zeigt sich die Kluft zwischen Arm und Reich unter den Ländern weltweit umso mehr. Doch das Geld, das wirtschaftlich schwächere Länder bekommen, um etwas dagegen zu tun, das wird weniger. Zum Beispiel streichen die USA unter Präsident Trump einen Großteil ihrer Hilfsgelder. Und auch die Bundesregierung will sparen. Wir fragen uns deswegen in dieser Woche hier in SWR aktuell, ist Entwicklungshilfe nur etwas für bessere Zeiten? Zum Auftakt unserer Serie erklärt jetzt Linda Molitor aus unserem Hauptstadtstudio, wie es aktuell um die deutsche Entwicklungshilfe steht.
Hilfe zur Selbsthilfe, das ist das Prinzip der Entwicklungshilfe. In so angespannten Haushaltszeiten wie gerade wird Entwicklungshilfe aber offenbar zunehmend eins, entbehrlich. Bundesfinanzminister Klingbeil zur allgemeinen Haushaltsplanung.
Es geht nicht nur darum, einfach mehr Geld auszugeben, sondern es geht auch um die Frage, wie können wir Geld einsparen.
Und die Antwort auf die Frage, wo Geld gespart werden kann, die hat die schwarz-rote Regierung unter anderem im Entwicklungsministerium gefunden. Rund 2% des Gesamtbudgets gehen an das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, knapp 10,3 Milliarden Euro. Das sind 900 Millionen Euro weniger als vergangenes Jahr. Geld, das die Regierung im eigenen Land ausgeben will, zum Ankurbeln der Wirtschaft. Keine einfache Situation für die Bundesentwicklungsministerin Rim Alabali Radovan. Denn mit diesen Zahlen im Hinterkopf musste sie vergangene Woche nach Sevilla reisen. Ihre erste Auslandsreise zur 4. UN-Konferenz für Entwicklungsfinanzierung. Deutschland will andere Länder in Sachen Entwicklungshilfe jetzt eigentlich mitziehen. Im Interview nach dem ersten Sitzungstag klang es eher nach Schadensbegrenzung.
Ja, es gibt Kürzungen, die sind in der Koalition vereinbart. Die sind auch für mich in Teilen schmerzhaft. Aber ich bin überzeugt davon, dass es uns trotzdem gelingen kann, auch weiterhin ein starker, verlässlicher Partner zu bleiben.
Wichtig, denn ein starker, verlässlicher Partner ist der weltweiten Entwicklungshilfe mit den USA gerade weggebrochen. Wegen der gestrichenen US-Mittel fehlt ein Viertel der gesamten internationalen Entwicklungsfinanzierung. Allein weil die Regierung die für Entwicklungshilfe zuständige Behörde USAID geschlossen hat, fallen knapp 43 Milliarden Dollar dieses Jahr größtenteils weg. Und Deutschland hat plötzlich eine neue Rolle in der Entwicklungshilfe.
Ich merke jetzt, dass sich viele Länder Orientierung von Deutschland wünschen, dass wir ein Treiber sind bei der Frage der Entwicklungszusammenarbeit. Und diese Rolle möchte ich auch übernehmen, natürlich mit anderen Partnern, nicht alleine. Es geht natürlich auch um internationale Solidarität, Zusammenhalt und um Partnerschaften.
Das klingt staatstragend, am Ende hilft aber einfach nur Geld für Hilfe zur Selbsthilfe. Am Ende können sonst weniger Kinder im Westjordanland therapiert werden oder weniger Umweltprojekte in Sri Lanka oder Landwirtschaftsprogramme im Südsudan finanziert werden. Alabali Radovan geht es deshalb jetzt um folgende Fragen.
Wie können wir privates Investment stärker mobilisieren für die Entwicklungsfinanzierung? Und es geht um kluge Antworten bei der Frage, wie können wir stärker Länder des globalen Südens beim Thema Verschuldung unterstützen, sodass sie trotzdem mehr eigenes Investment für ihre eigene Entwicklung mobilisieren können.
Ein Plan, der zu lange dauern könnte. Hilfsorganisationen und Verbände sprechen von einem Nullsummenspiel. Die Kürzungen von heute seien die Krisen von morgen. Ähnlich sieht das auch Lisa Dittelmann von der Organisation One.
Zum Beispiel im Bereich Impfung gegen vermeidbare Krankheiten oder Behandlung von HIV/AIDS. Werden hier Gelder gekürzt, können weniger Kinder geschützt, weniger Kinder geimpft werden und viele Menschenleben gehen verloren.
Erst vergangene Woche haben internationale Forscher davor gewarnt, dass mehr als 14 Millionen Menschen in den nächsten 5 Jahren sterben könnten, wenn die fehlenden Entwicklungsgelder aus den USA nicht aufgefangen werden können. Im deutschen Haushalt steht aber gerade eine andere Botschaft. Erstmal sich selbst helfen, dann die Entwicklungshilfe.
Entwicklungshilfe, nur etwas für bessere Zeiten? Das ist unsere Serie in dieser Woche bei uns in SWR aktuell. Morgen früh spreche ich mit dem Chef des Verbands Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe, Michael Herbst, darüber, wo die Sparmaßnahmen schon zu spüren sind.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Im Europaparlament wird nachher über einen Misstrauensantrag diskutiert, der sich gegen Kommissionspräsidentin von der Leyen richtet. Was zu erwarten ist, erklärt Thomas Spickhofen.
In dem Antrag zum Misstrauensvotum geht es unter anderem um die berüchtigten SMS zwischen Kommissionspräsidentin von der Leyen und dem Chef des Impfstoffherstellers Pfizer während der Corona-Pandemie, die nie offengelegt wurden. Auch das 150 Milliarden Euro Kreditpaket der Kommission für mehr Rüstung taucht auf. Die Antragsteller werfen von der Leyen mangelnde Transparenz und eine Umgehung des Parlaments vor. Sie kommen aus mehreren Fraktionen. Auch deutsche Abgeordnete sind dabei, von der AfD und vom BSW. Chancen auf die erforderliche Zweidrittelmehrheit hat das Misstrauensvotum allerdings kaum, denn die meisten Fraktionen wollen nicht zustimmen. Manfred Weber, der Chef der Christdemokraten im Europaparlament, wirft den Antragstellern politische Spielchen vor. Auch Grüne, Liberale und Sozialdemokraten kündigten an, gegen den Misstrauensantrag zu stimmen.
Wahrscheinlich kommt es heute schon zu so einer Art Spitzentreffen in Washington. Ein Spitzentreffen zwischen US-Präsident Trump und Israels Ministerpräsident Netanyahu. Dabei geht es natürlich um den Krieg im Nahen Osten und über die Sicht der beiden Politiker auf die Zukunft eben dieses Nahen Ostens. In Doha stehen derweil wieder indirekte Verhandlungen an über den Krieg im Gazastreifen. Teilnehmer sind Israel und die Hamas. Dabei geht's natürlich wieder mal darum, wie kriegt man so möglichst schnell und möglichst sicher eine Waffenruhe in Gaza zustande. Aus Tel Aviv berichtet ARD-Korrespondentin Hanna Resch.
Die Hamas hatte am Freitag ihre Bereitschaft erklärt, sofort Gespräche über einen von den USA unterstützten Vorschlag für eine Waffenruhe aufzunehmen. Sie hatte auch Änderungen an dem Entwurf gefordert. Unter anderem, dass die Vereinten Nationen wieder die Koordination von Hilfslieferungen für die Bevölkerung im Gazastreifen übernehmen. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hatte die Forderungen der Hamas am Samstag als inakzeptabel bezeichnet. Im Zentrum der Gespräche stehen jetzt laut Verhandlungskreisen die Freilassung der noch im Gazastreifen verbliebenen israelischen Geiseln sowie palästinensische Häftlinge in Israel. Außerdem fordert die Hamas unter anderem die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah sowie Garantien für ein andauerndes Kriegsende.
Um den russischen Krieg gegen die Ukraine und natürlich auch um den Konflikt zwischen Israel, der Hamas und dem Iran geht es heute auch in Südamerika. Auch da ist internationale Diplomatie gefragt, allerdings Diplomatie unter Menschen und Staaten, die sich weitgehend einig sind. In Rio de Janeiro treffen sich die Staats- und Regierungschefs der sogenannten BRICS-Gruppe. Sie setzen heute ihr Gipfeltreffen fort. Dabei wollen sie, neben der Diskussion über die Konflikte, die wirtschaftliche und die politische Zusammenarbeit der 11 Mitgliedsländer erweitern. Gestern hatten diese BRICS-Staaten, zu denen unter anderem Brasilien, China und Russland gehören, zum Auftakt ihres Treffens die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump kritisiert. Die Nachwirkungen der Kolonialzeit auch im Schulunterricht nun endlich hinter sich lassen und die westliche Kultur nicht mehr als Nabel der Welt sehen. Das ist der Ansatz eines Forschungsteams der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe. Sie arbeitet zusammen mit Kollegen einer Hochschule im westafrikanischen Ghana. Was dabei herausgekommen ist, das ist heute in der Sophie-Scholl-Realschule Karlsruhe zu sehen. Sabit Kalthoff, SWR-Reporterin, berichtet.
Das Team aus Ghana und Deutschland hat neue Lehrmaterialien für das Fach Englisch erstellt. Die sollen zu einem kritischen Umgang mit der englischen Sprache und historischen Bildern anregen. Die Schülerinnen und Schüler sollen durch das neue Unterrichtsmaterial der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe und der Universität von Cape Coast in Ghana die Gelegenheit bekommen, weitere Länder und Kulturen kennenzulernen, die Englisch zur Weltsprache gemacht haben. Später wollen die Forschenden die Konzepte auch in Ghana ausprobieren.
Das ist keine ganz normale Jobanzeige, wird auch nicht wirklich überall in den Zeitungen ausgeschrieben. 3 Stellen beim wichtigsten deutschen Gericht müssen neu besetzt werden. Und wer da künftig diesem Bundesverfassungsgericht angehört, dazu gibt der Wahlausschuss des Bundestags heute Abend eine Empfehlung ab. Und das könnte spannend werden. Nämlich, weil es aus der Union Widerstand gibt gegen die Vorschläge der SPD, des eigenen Koalitionspartners. Aber selbst wenn der Ausschuss heute eine Empfehlung aussprechen sollte, ist es damit längst nicht getan. Am Freitag soll der Bundestag abstimmen. Und damit jemand Verfassungsrichter bzw. Verfassungsrichterin wird, ist eine Zweidrittelmehrheit im Parlament nötig. Also ist die Bundesregierung auf die Zustimmung von weiten Teilen der Opposition angewiesen, was vor allem für die Kandidaten der Union schwierig werden könnte. Erst recht, nachdem CDU und CSU die linken Vorsitzende Reichineck bei der Wahl für das parlamentarische Kontrollgremium, also den Geheimdienstausschuss, hat durchfallen lassen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Rente, Gesundheit, Pflege, das Sozialsystem in Deutschland, das ist ziemlich wackelig, braucht dringend ein Update. Die schwarz-rote Bundesregierung geht das an, aber sie macht es langsam. Heute trifft sich zum ersten Mal eine Bund-Länder-Kommission, die über die Zukunft der Pflege beraten soll. Dazu Gedanken unserer Berlin-Korrespondentin Eva Ellermann.
Es ist eine stille Krise, weil den meisten Betroffenen die Kraft fehlt, die Mittel oder ein Lautsprecher, um auf ihre Sorgen aufmerksam zu machen. Betroffen sind diejenigen, die die Kosten für ihren Pflegeheimplatz nicht bezahlen können. Alle, die aus Mangel an Pflegekräften gerade noch so medizinisch versorgt werden, aber nicht sozial. Es sind diejenigen, die Menschen pflegen über ihre Kräfte hinaus, Profis und Angehörige. Und es sind Versicherte aller Altersklassen, deren Beiträge immer weiter steigen, ohne dass sie eine gute und bezahlbare Pflege erwarten können. Es ist nicht so, als hätte es nicht schon Kommissionen zu dem Thema gegeben. Im vergangenen Jahr hat eine Expertenkommission 4 Vorschläge gemacht, wie die Pflege wieder bezahlbar werden könnte. 4 Wege, die politisch allerdings himmelweit auseinanderliegen. Jetzt also eine neue Kommission, eine aus Bund und Ländern, eingesetzt von der neuen Gesundheitsministerin Nina Warken. Bis zum Ende des Jahres soll sie einen Plan vorlegen für eine bezahlbare und leistungsfähige Pflege. Es ist allerhöchste Zeit,
findet unsere Berlin-Korrespondentin Eva Ellermann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.